Der Predigtext des heutigen Sonntags stammt aus Psalm 85, die Verse 1 bis 14. Und ich bitte Sie hier, wenn möglich, aufzustehen. Ein Psalm der Korachiter. Herr, der du vormals gnädig gewesen deinem Land und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle ihre Sünden bedeckt hast, der du vormals hast in all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn lassen, walten für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ja, ist seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns doch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Wenn Sie sich wieder setzen. Ich möchte kurz beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass uns das sagst, was wir von dir vernehmen sollen, jeder einzelne von uns. Hab Dank dafür. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir den Psalm lesen, merken wir, dass hier nicht ein Einzelner spricht, sondern eine Gruppe, in diesem Fall das Volk Israel. Wir erkennen ein Ringen um die Nähe Gottes, ein Fragen der Menschen, auf welche Weise sie wieder eine Brücke zu Gott finden können aus der Krise, in der sie stecken. Sofort stellt sich die Frage nach dem Ereignis, auf das sich der Psalm bezieht, der mit der dreimaligen Einleitung vormals die Hilfe Gottes in der Vergangenheit so dramatisch beschreibt. Wir finden einen Hinweis in Jesaja 40, die Verse 1 und folgende, der dieses Ereignis vorausgesagt hat. Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet den Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Und dann weiter, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Und dann auch weiter, siehe, da ist euer Gott. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Soweit Jesaja. Was hier als geschehen im Psalm und prophetisch von Jesaja vorhergesagt wurde, ist nicht die wunderbare Befreiung aus Ägypten, sondern die aus der babylonischen Gefangenschaft. Auch bei Jeremia lesen wir davon. Er musste lange vorher seinem Volk die Gefangenschaft in Babylon verkünden und hat schwer darunter gelitten. Die Babylonier hatten Israel eingenommen und die gebildete Schicht des Volkes nach Babylon entführt. Die vorhergesagte und doch unerwartete Befreiung kam 70 Jahre später, als die Perser unter König Kyros die Babylonier besiegten und dem jüdischen Volk die Rückkehr in die Heimat ermöglichten. Und Jesaja hat diese Rückkehr, wir haben es gerade ja gehört, angekündigt. Und die Israeliten sind zurückgekehrt. aber innerhalb von 2 bis 3 Generationen. Jedoch anders als erhofft, wird es kein freudestrahlendes Ereignis. Erst unter Nehemia und Esra wird ein Neuaufbau gelingen. Doch das wird erst viele Jahre später sein. Der Psalm berichtet von einem Neuanfang, der den hohen Erwartungen, die daran geknüpft waren, in keinster Weise entsprach. Er glückt einfach nicht. Es fehlt an Wissen zum Neuaufbau des Staates, an Menschen mit Führungserfahrung. All das hatten sie in der langen Zeit des Exils nicht gelernt. Das Volk liegt quasi am Boden. Enttäuschung macht sich breit, Resignation über mehrere Generationen hinweg ist die Folge. Und aus dieser Situation entsteht die Klage in diesem Psalm. Vormals hast du uns eine große Befreiung erleben lassen. Und was ist daraus geworden? Zweifel haben sich breit gemacht. Ist das, was Israel als Befreiung, als neue Gnade Gottes erlebt, doch nicht das Ende des Zornes Gottes? Geht das Leiden statt in Babylon jetzt in Jerusalem weiter? Ein Gedanke drängt sich mir auf, so in der Parallelität zu Ägypten. Wären wir doch in Babylon geblieben, da hätten wir wenigstens ein geordnetes Leben gehabt. Doch so setzt der Psalm nicht fort. Die Beter behalten trotz aller Bedrängnis ihr Vertrauen in Gott. Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Und weiter, willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Mit dem Vers 8 schließt der Psalm seine Klage. Herr, erweise uns deine Gnade und dein Heil. Sind wir nicht dazu geneigt, an dieser Stelle das Gebet in einer gewissen Resignation zu beenden, wenn wir das erlebt haben? Ich weiß nicht, was Sie denken dazu, welche Erfahrungen Sie schon gemacht haben. In manchen Situationen könnte ich hier das Ende meines Gebetes sehen. Hier im Psalm 85 scheint ein Einzelner ab Vers 9 die Initiative zu ergreifen und seine vielleicht geringe Hoffnung in Worte zu fassen, um sich und anderen Mut zu machen. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Die Gefahr in der Klage, in der Resignation stecken zu bleiben, ist, dass viele aus dem Volk die Torheit begehen, in so einer Situation von Gott abzufallen. Die Frau von Hiob hat ja auch ihrem Mann in seiner verzweifelten Lage geraten, sag Gott ab und stirb. Das wäre der zerstörerische Ausweg aus einer Situation, die keinen Horizont mehr sieht, keinen Hauch einer Hoffnung mehr bietet. Sag Gott ab und stirb. Als Weg in einer völlig aussichtslos scheinenden Situation? Oder ist da doch noch mehr, ein kleines Stück Hoffnung in allem Chaos? Die Gottesferne einer Gemeinschaft, die Gottesferne des Einzelnen darf und wird sein. Sie darf auch Platz haben, wie wir gerade im Psalm gesehen haben. Wir sollten nur nicht dort stehen bleiben, sondern um Gottes Nähe ringen. Dieser Psalm zeigt uns ganz deutlich, wir alle, ob als Volk, als Gemeinde oder auch als Einzelne, brauchen in schwierigen Herausforderungen mutige und weise Menschen, die uns diese Situation überwinden helfen. Und hier, ein einzelner Mensch ergreift im Psalm 85 ab Vers 9 mutig das Wort, indem er einen Kontrapunkt setzt. Und sagt, doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und seinem Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Oder, wie es auch in anderen Übersetzungen heißt, dass Barmherzigkeit und Wahrheit einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, dass Wahrheit auf Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. So zu denken und zu beten kann eine äußerst schwierige Aufgabe sein. Gelingen kann das nur aus einer tiefen Gotteserkenntnis und Gottesbeziehung, damit die Worte nicht leer und hohl werden. Wie leichtfertig werden manchmal gut gemeinte Worte ausgesprochen, die aber den Betroffenen letztlich keinen Halt bieten können. Der Betende im Psalm spricht hier die gewichtigen Heilsworte aus, die Israel in seiner Geschichte mit Gott immer wieder gehört hat. Der Abschnitt, dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen mögen, hat mich lange beschäftigt, weil in diesem Bild so viel Kraft liegt. Dazu möchte ich Ihnen eine Geschichte vom Mennonitischen Friedenszentrum in Berlin vorlesen, die ich in der Vorbereitung entdeckt habe. Sie hat Frieden und Gerechtigkeit als Inhalt und kann uns bei der Suche nach dem einen hilfreichen Wort für den anderen helfen. An dieser Stelle möchte ich aber alle bitten, nachzudenken, welcher Begriff von den folgenden für Sie im Umgang mit dem Mitmenschen am wichtigsten erscheint: Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit oder Frieden. Aber hören wir jetzt Frau Basso vom Friedenszentrum zu. Sie berichtet von einem vor einigen Jahren im Busch von Simbabwe abgehaltenen Friedensworkshop. Dabei bat sie die Teilnehmenden darum, ein Rollenspiel mit den vier Begriffen, die ich gerade genannt habe, Barmherzigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden zu entwickeln. Sie übernahm die Rolle der Interviewerin, die diese vier Spieler befragte. Lassen wir sie uns nun selbst zu Wort kommen. Als ich vor einigen Jahren Friedensworkshops mitten im Busch von Simbabwe abhielt, bat ich die Teilnehmenden darum, ein Rollenspiel mit diesen vier Begriffen bzw. Personen zu entwickeln. Ich fungierte dann als Interviewerin, die diese vier befragen sollte. Folgendes geschah in diesem Interview. Ich bat die Wahrheit, sich vorzustellen, und sie sagte: Ich bin die Wahrheit, es gibt nur eine Wahrheit, aber die Menschen können mich auf vielen unterschiedlichen Wegen finden. Niemand besitzt mich ganz. Ich fragte weiter: Wahrheit, warum bist du so schwer zu finden? Und sie antwortete: Ich kann nur zum Vorschein kommen, wenn man von ganzem Herzen nach mir sucht. Und ich komme nur heraus, wenn alle mit allen teilen, was sie von mir wissen. Dann fragte ich: Mit wem von den anderen dreien, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden, kommst du am schlechtesten zurecht? Und die Wahrheit antwortete: Manchmal fürchte ich mich vor der Barmherzigkeit. In ihrer Hast zu heilen, bedeckt sie mein Licht und bewölkt meine Klarheit. Dann fragte ich die Barmherzigkeit, was sie denn so beschäftige, und sie antwortete: Ich bin mit Menschen und in ihren Beziehungen beschäftigt. Ich weiß um die menschliche Zerbrechlichkeit. Wer unter ihnen ist schon perfekt? Das Licht der Wahrheit bringt zwar Klarheit, aber oft macht es blind und verbrennt. Ich fragte die Barmherzigkeit, mit dem sie am meisten Probleme habe, und sie antwortete: Mit der Gerechtigkeit. In ihrer Hast, Dinge verändern zu wollen, richtig zu stellen, vergisst sie, dass es sich um Menschen und deren Beziehungen geht. Dann sprach die Gerechtigkeit und sagte: Ich betrachte mich als eine Person, die unter den Teppich schaut und sich hinter die Kulissen der Konflikte begibt, in die sich Menschen verstricken. Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass der verursachte Schaden behoben wird, vor allen Dingen bezüglich der Opfer und Unterdrückten. Worte müssen Taten nach sich ziehen. Ich fragte die Gerechtigkeit nach der Person, die sie am meisten fürchtete, und sie antwortete: Ich fürchte, dass meine Kinder Barmherzigkeit und Frieden sich selbst als die Eltern sehen, wo sie durch Früchte meiner Arbeit sind. Dann stellte sich der Frieden vor: Ich bin Frieden und begleite die drei. Ich bin das Kind, das sie geboren haben, die Mutter, die ihnen ihr Leben ermöglicht, und der Gefährte, der sie auf ihrem Weg begleitet. Ich halte alles zusammen. Ich komme allerdings erst vollkommen zur Entfaltung durch und nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Ebenso ist es. Ohne mich kann der Wahrheit kein Raum gelassen werden. Und ohne meine Gegenwart kannst du, Gerechtigkeit, dich nicht vollkommen entfalten. Wen fürchtest du, Frieden? Fragte ich. Und er antwortete: Nicht wen, sondern was fürchte ich und wann fürchte ich mich? Ich fürchte die Manipulation von Leuten, die die Wahrheit für ihren Zweck missbrauchen. Ich fürchte die Zeit, in denen die Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit geopfert wird. Ich fürchte die Manipulation, die um das Ideal der Gerechtigkeit willen das Leben selbst opfert. Denn solche Manipulationen Raum gewinnen, wird mir Gewalt angetan und ich werde als bedeutungslose, leere Hülle zurückgelassen. Und ich fragte alle: Wie ist das dann möglich, dass ihr euch wirklich begegnen könnt? Was braucht ihr dazu voneinander? Die Wahrheit sagte: Du, Barmherzigkeit, musst mir Raum geben, damit ich zum Vorschein kommen kann. Die Barmherzigkeit sprach: Und du, Wahrheit, scheine hell, aber pass auf, dass du nicht blendest und verbrennst. Erinnere dich, jeder ist ein Kind Gottes. Die Gerechtigkeit antwortete: Du, Frieden, stell mir den Raum für Verantwortung und Taten zur Verfügung. Im Lauf des Rollenspiels kamen sich Spieler und Spielerinnen immer näher und ich fragte sie: Könnt ihr dem Kreis, in dem ihr gerade zusammensteht, einen Namen geben? Wie aus einem Munde sagten sie: Dieser Ort muss Versöhnung sein. Soweit die Worte von Frau Basso. Genau diese Versöhnung finden wir bei und durch Jesus Christus, die uns ermöglicht, dem anderen helfend zu begegnen. Dass es trotz alledem immer wieder schwierig sein kann, die richtige Balance zu finden, zeigt uns dieses Rollenspiel. Christus hat uns mit Gott versöhnt, hat uns seine Gerechtigkeit zugesprochen und damit Frieden mit ihm ermöglicht. All das befähigt uns, in innerem Frieden, in offener und liebevoller Haltung hinauszugehen, um dort, wo wir es beeinflussen können, die Welt um uns ein bisschen gerechter und friedvoller zu machen und Menschen in ihrer Not Hoffnung zu geben. Es wird immer ein inneres Ringen, ein inneres Bitten und Beten um das hilfreiche Wort, die passende Geste sein. Aber in der innigen Beziehung zu Christus wird sein Geist uns beistehen. Lassen wir uns von Christus führen und leiten. Amen.